NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Februar 1884. Der Geburtstag des Malers und Grafikers Max Beckmann.
Ich warte auf den Riss von oben in der grauen Decke, durch welchen ich hineinsehen kann in die Unendlichkeit.
Max Beckmann war noch Schüler, als er diese Worte in sein Tagebuch schrieb. Aber schon da wusste er, was er werden wollte. Ein Künstler, der den Himmel aufreißt, ungeduldig, suchend, kompromisslos, getrieben von einer fast explosiven Kraft. Diese Kraft ist in jedem seiner Werke spürbar. Sie springt den Betrachter förmlich an. Und ob man sich ihr bewundernd ausliefert oder dagegen wehrt, kalt lässt sie keinen. Eben eine Kunst, die
dem furchtbaren, gemeinen, großartigen, gewöhnlichen, grotesk-banalen im Leben direkten Eingang gewährt.
Aber auch dem Geistigen, dem Mythischen und Religiösen, der ewigen Frage nach dem Sinn menschlicher Existenz.
Gott? Oh, schönes, viel missbrauchtes Wort. Ich bin beides, wenn ich meine Arbeit so gemacht haben werde, dass ich endlich sterben kann. Eine gemalte oder gezeichnete Hand, ein grinsendes oder weinendes Gesicht, das ist mein Glaubensbekenntnis. Wenn ich etwas vom Leben gefühlt habe, so steht es da drin.
Um Großes in der Kunst erreichen zu können, wusste der junge Max Beckmann, muss man Kunst können, also lernen. Er wurde zwar am 12. Februar 1884 in Leipzig geboren, heute vor 135 Jahren, kam aber aus einem alten braunschweigischen Bauerngeschlecht. Und bäuerisch, bockig setzte er sich auch gegen allen familiären Widerstand durch. Dr. Karin Schick, Beckmann-Expertin an der Hamburger Kunsthalle.
Er bricht die Schule mit 16 Jahren ab in der vollkommenen Überzeugung, Maler werden zu wollen, kommt dann nach Weimar an die Kunstschule und ist offenbar auch einer der wenigen der künftigen Modernen, die begeistert sind, ein Antikenstudium zu machen. Beckmann ist das wichtig. Wie ihm überhaupt die Ernsthaftigkeit dieser Tätigkeit und seiner Aufgabe, die er für sich definiert hat, zentral ist.
Als er glaubt, in Weimar nichts mehr lernen zu können, bricht Beckmann auch sein Studium ab. Stattdessen sucht er nicht nach Vorbildern, sondern nach Vorläufern, den Wurzeln einer eigenen Malerei. Natürlich erst im Mekka des damaligen Kunstbetriebs, Paris. In der Hochburg des Impressionismus geht er zwar in Museen und Galerien, bleibt aber beobachtender Außenseiter. Wirklich fasziniert ist er nur von Paul Cézanne, dem Vater der modernen französischen Malerei. Also weitersuchen, reisen, nach Italien, in die Schweiz, die Niederlande. Zu den alten Meistern Tizian, Rubens, Velasquez, Manet, Bruegel, Cranach, zum Isenheimer Altar in Colmar. Dazu weit gefächerte Lektüre, Jean-Paul, Dostojewski, Nietzsche. Max Beckmann ist ein Suchender, offen für neue Eindrücke und doch seiner selbst bewusst.
Er hat sehr in die Breite gedacht, wollte wirklich zutiefst verstehen, was es mit der Malerei und der Darstellungskunst auf sich hat, um dann auch sehr reflektiert und tief empfunden zu entscheiden, was seine Richtung sei.
1905 dann hat Beckmann seinen ersten großen Erfolg mit dem Bild »Junge Männer am Meer«. Als er sich 2 Jahre später mit seiner Frau Minna Tube in Berlin niederlässt, ist er schon ein Künstler mit einer erkennbar eigenen Handschrift. Zwar experimentiert er noch mit Landschaftsmalerei, mit Porträts, mit expressiven, auch da schon oft mythisch durchdrungenen Szenen, aber in allem setzt er sich deutlich ab von der malenden Konkurrenz, auch im Gestus, durch gewaltige, großformatige Bilder.
Und in diesem großen Format wählt er für sich biblische Themen, mythologische Themen. Aber auch Themen, die einen Zeitbezug haben. Es gab in Sizilien ein Erdbeben und er malt also diese Katastrophe von Messina. Er malt den Untergang der Titanic. Aber er malt darin riesige, kraftvolle, gequollene, dramatische Leiber und gigantische Szenen. So ein Weltentwurf im Großformat. Und er fotografiert sich im Atelier mit diesen Bildern lässig, im Stuhl zurückgelehnt mit überschlagenem Bein und zeigt sich als der Maler, der sowas kann.
Max Beckmann ist wer, will wer sein. Er engagiert sich in der Berliner Künstlervereinigung Sezession, in ihrem neuen modernen Atelierhaus in Berlin-Hermsdorf, das Minatube selbst entworfen hat, feiern sie mit den Großen der Kulturszene. 1908 wird Sohn Peter geboren. Beckmann explodiert fast vor Schaffensdrang, selbstbewusst, kraftvoll, gierig auf das ganze dramatische, gehaltvolle Pralle rundherum.
Raum, Raum möchte ich. Tiefe, Natürlichkeit, möglichst keine Gewaltsamkeiten und herbe Farbe. Möglichste Lebendigkeit und doch nicht überlebendig. Das Fahle einer Gewitterstimmung und doch das ganze pulsierende, fleischliche Leben.
Alles ist auf Erfolg gepolt. Doch dann, 1914, der Erste Weltkrieg. Wie viele andere Künstler ist auch Max Beckmann zuerst einmal begeistert und fasziniert.
Er hat sich in der biblischen Geschichte getummelt, in Mythologien. Er hat in der Zeitgeschichte eben mit den Katastrophen gearbeitet. Aber die größte Katastrophe, die er sich vorstellen kann, ist der Krieg. Und das ist etwas, was er erleben will, sehen will und umformen möchte in Kunst.
Meine Kunst kriegt hier zu fressen.
Er arbeitet als Freiwilliger im Lazarett. Aufgewühlt saugt er in sich hinein, was er erlebt und sieht, zeichnet fast filigran oft wie durchsichtig die Verwundeten, die Sterbenden, schreibt Tagebuch und Briefe an seine Frau, die zum Teil veröffentlicht werden.
Er bemerkt auch in der Zeit, dass das, was ihn am Leben erhält, die Kunst ist.
Ich habe eigentlich wenig Angst gehabt. Ein seltsam fatalistisches Gefühl der Sicherheit umgab mich, sodass ich ruhig zeichnen konnte, während nicht allzu weit von mir Schwefelgranaten einschlugen, um die sich die giftig gelben und grünen Wolken langsam vorbeiwälzten.
Es dauert nicht lang. In einem knappen Jahr ist er natürlich in der Realität dieses Krieges angekommen und in den Schrecken und in der Gewalt und in dem Zerbrechen auch all dessen, was er an moralischem Empfinden hat und steht vor den Ruinen.
Max Beckmann bricht zusammen, psychisch und physisch, wird freigestellt und flüchtet sich zu einem alten Freund nach Frankfurt, in die Stadt, in der er die nächsten 20 Jahre seines Lebens verbringt. Der Krieg hat Max Beckmann verändert. Er trennt sich von seiner ersten Frau Minatube, die dennoch eine seiner wichtigsten Bezugspersonen bleibt, und heiratet die 20 Jahre jüngere Mathilde von Kaulbach, Quappi genannt. Verändert hat sich aber auch seine Kunst. Karin Schick?
Es sind mehrere grafische Zyklen, die Hölle und andere. Und in denen verarbeitet er zum Teil das Kriegserlebnis, aber es ist auch eine Bestandsaufnahme der Stadtgesellschaft der Nachkriegszeit. Die Krüppel auf der Straße, die Kriegswitwen, dieses Zerbrechen einer Gesellschaft, von der man dachte, die ist moralisch, die ist stabil, zukunftsträchtig.
Und so werden auch seine Gemälde zerrissener, wie zersplittert. Die Menschen, oft grausam und grotesk allegorisch verkleidet, sind Ausgelieferte, in Höllensituationen zusammengequetscht, die Farben intensiv und stumpfer zugleich. Lange arbeitet er an einer riesigen Auferstehung und bringt sie nie zu Ende. Die Mitte bleibt leer. Ansonsten aber beginnt der Maler Max Beckmann seinen Höhenflug.
Er findet in Frankfurt Verbündete, ein Netzwerk mit Kunstkritikern, mit Museumsleuten, anderen Künstlern. Er ist angekommen, nicht nur als Lehrer und Maler angekommen, sondern auch als Mensch und als Person.
Er wird berühmt, hat erfolgreiche Ausstellungen im In- und Ausland, bekommt eine Anstellung als Hochschullehrer.
Mitte der 20er Jahre war Beckmann der deutsche Maler, der absolute Höhepunkt der deutschen Malerei.
Und auch der Maler mit den meisten Selbstporträts, eines der bekanntesten, er mit einem Horn in der Hand. In jeder Phase seines Lebens hat Beckmann den Blick auf sich selbst gerichtet, forschend, fragend, unbestechlich, grimmig. Ein massiger, fast quadratischer Schädel, tiefliegende Augen, ein breiter Mund, der mit den Jahren immer schmaler wird. Wer bin ich, wo stehe ich und wer bist du, fragt er ebenso kompromisslos sezierend den Betrachter, der sich seinem Porträtblick aussetzt. Ein Freund?
Betrat er ein Lokal, spürten alle, auch die einfachsten Menschen, das starke Fluidum, das er ausstrahlte. Die Szene wurde dann zum Bilde und Max Beckmann zu ihrem Mittelpunkt. Er verwandelte den Raum durch die Kraft seiner Person. in ihrer Ausstrahlung noch stärker als das Werk. Seine Bilder waren ein Überschuss, eine seiner Möglichkeiten, unter anderen.
Denn Max Beckmann malt nicht nur, er schreibt auch Tagebücher, Briefe, Theaterstücke, ein gefeierter Allround-Künstler.
Man muss diesen Höhepunkt in Frankfurt verstehen, um den Fall und den Einschnitt für Beckmann verstehen zu können. Und um 1930 herum wird deutlich, dass seine Art der Kunst, die er auch als urdeutsch empfindet, verunglimpft wird.
Noch kann er frei reisen, doch in Museen werden seine Bilder abgehängt. Er verliert seine Anstellung, zieht zurück ins weniger dumpfe Berlin. 1937, als Hitler seine hasserfüllte Rede zur Münchner Ausstellung über entartete Kunst hält, verlassen die Beckmanns noch in derselben Nacht ihr Land. Für immer. Zehn Jahre lang leben Max und Quappi Beckmann im Exil in Amsterdam. Bedrängte Verhältnisse, Enge, Gefahr, eine nie endende Angst. Und doch malt er fast 300 Bilder.
Er formt seine Malerei aus, die wir heute kennen und mit Max Beckmann identifizieren. Also diese auf einer schwarzen Kontur beruhende Darstellung, die Komposition, diese kraftvollen, kontrastreichen Farben in den Bildern, diese ungeheuer auch mythologisch aufgeladenen Szenen, die Figurenbilder, ein Leben, das ganz im Jetzt ist, aber auch in der Vergangenheit und zeitlos zugleich.
Diese seltsame Amsterdamer Zwischenexistenz ist aber auch Bestandsaufnahme mit Bildern voller Sehnsucht.
Er träumt sich zurück an die französische Mittelmeerküste, er träumt sich zurück nach Italien. Es entstehen Landschaften, die Erinnerungsbilder sind, Stillleben, sehr symbolträchtig. Er haust sich ein in seiner Welt.
Dennoch ist Beckmann im Exil nicht einsam, hat ein Netzwerk von guten Freunden, Künstlern, Kritikern, Museumsleuten. Mit ihrer Hilfe und der seines Sohnes Peter, der als Sanitätsarzt über die Grenze kann, verkauft er Bilder, sogar in Deutschland, kommt also finanziell einigermaßen über die Runden. Doch nach dem Krieg siedeln Max und Quappi Beckmann 1947 über nach Amerika. In den USA ist Max Beckmann ein Star, seine Ankunft ein Triumph. Museumsleute und Galeristen hatten während der letzten Jahre ganze Arbeit geleistet, seine Bilder bekommen Höchstpreise, er selbst einen Posten als Hochschullehrer. Er genießt die neue Freiheit, das wilde Leben, Kabarett, Gaukler, Randszenen, liebt den Jazz.
Max Beckmann war in seinem Interesse nicht nur Kind der Hochkultur. Er hat die Low Culture auch geliebt. Er hat das Varieté geliebt. Er hat Anregungen auch trivialer und, wie er sagte, vulgärer Natur sehr gemocht. Er wollte Typen, er wollte kraftvollen Ausdruck von Leben und die wollte er aber vor allem in Bilder verarbeiten.
Doch der Künstler ist auch schwer krank. Die Kriegszeit, die Amsterdamer Jahre der Angst haben sein Herz angegriffen. Im Dezember 1950 bricht Max Beckmann bei einem Spaziergang im New Yorker Central Park tot zusammen, 66 Jahre alt. Die Beckmann-Expertin Karin Schick über sein Oeuvre:
Es gibt keinen Weg an diesen Maler vorbei. Das ist ein grandioses Werk, in dem man sich nicht genug tummeln kann. Das ist ein verrätseltes, brandaktuelles Werk. Es ist in seiner malerischen Finesse absolut spektakulär. Wenn man vor Werken von Max Beckmann steht, hat man keine Ruhe. Das packt einen einfach.
Wichtig und immer wieder am wichtigsten: rücksichtslose Erkenntnis und Kritik des eigenen Ichs. Wahrheit muss das Werk sprechen. Wahrheit aus der Liebe zur Natur und eiserner Selbstbeherrschung.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Max Beckmann, der am 12. Februar 1884 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.